Wir haben es geschafft und ich glaube, viele von uns sind auch geschafft. Der VfL Wolfsburg hält 2 Spieltage vor Schluss dieser Runde die Klasse und darf sich auch nächstes Jahr wieder Bundesligist schimpfen oder nennen, je nachdem, wie man es möchte. Das Ganze besprechen wir jetzt im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero.
Ruiz kommt nochmal 25 Meter vor dem Tor in Ballbesitz, bringt den Ball aber nochmal scharf in die Mitte. Ah, versucht der Doppelpass mit Wimmer, der könnte abziehen, 16 Meter und Tor! Der macht er das! Und legt er das Ding rein! Wimmer, 1-0!
Patrick Wimmer bringt den VfL Wolfsburg hier früh mit 1-0 in Führung und das sollte jetzt die Sicherheit geben. Erobert sich wunderbar den Ball zurück, ein bisschen gestochert an der Darmstädter Strafraum, die Linie nicht konsequent genug. Der dribbelt nochmal an, geht in die Zentrale und aus so 12, 13 Meter zentrale Position schließt er flach links unten in die Ecke ab.
Seitdem ich jetzt wieder zurück bin, zeige ich auch wieder der Mannschaft, was ich der Mannschaft geben kann. Aber das werde ich sowieso in jedem Spiel, egal ob ich spiele oder nicht, wie die Situation ist. Ich werde immer versuchen, dass ich mein Bestes geben kann. Und dann ist ganz egal, ob ich vorher viel gespielt habe, wenig gespielt habe oder was davor war.
Der VfL kommt jetzt hier, spielt da Lobo Meier frei im Strafraum. Lobo 1-1 gegen den Torwart. Legt ab auf Jonas Wendt und da ist das Tor. 2-0, Doppelschlag. Jonas Wendt.
Ganz sauber, oh Mann. Schon am Torwart vorbei, er dreht nochmal um und bringt ihn dann zentral in den 16er zurück auf Jonas Wendt und der schiebt ihn vorbei an allen Abwehrspielern.
Mein Pass für Lobo war ein bisschen zu lang, aber Lobo hat gut gemacht und dann, ja, war nicht einfach, weil ja, da war zwei oder drei Darmstadt-Spieler. Aber ich bin glücklich mit Tor und das verlegt sich ein gutes Start in das Spiel mit 2 schnelle Tor.
Ja, so haben sie geklungen bei Wölferadio Arena Live. Die ersten beiden Treffer, das 1-0 Patrick Wimmer, das 2-0 Jonas Wendt. Und das Ganze kommentiert neben mir der liebe Volker Rechin. Und den habe ich jetzt auch wieder am Start hier bei uns im Podcast. Und wir wollen natürlich sprechen über das Ganze, ja, was da gerade beim VfL Wolfsburg los ist. Und heiße dich erstmal ganz herzlich willkommen hier bei uns.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, für die erneute Einladung, muss ich ja sagen. Und ich hoffe, die Sektlaune oder das Bierchen ist dir gut bekommen danach.
Ja, das da haben wir ja noch angestoßen.
Wir haben noch angestoßen auf diese Erleichterung und genau, auf den schönen Sieg da gegen Darmstadt. Ja, hallo.
Genau. Also wir haben nicht viel voneinander gelassen, in Anführungsstrichen. So, jetzt sind wir jetzt schon wieder zusammen in insofern. Aber sag mal, nette Menschen in angenehmer Atmosphäre und in angenehmen Situationen, weil das ist es ja jetzt mittlerweile, zumindest ja. was den Klassenerhalt angeht, sozusagen. Das ist natürlich dann immer eine schöne Geschichte und darf sich dann auch gerne dann auch wiederholen. Also gutes Omen. Und Volker, natürlich als erstes die Frage: 3-0 gegen Darmstadt, die Pflichtaufgabe, die es vorher letztendlich war. Hattest du den Eindruck, dass die Mannschaft diese Pflichtaufgabe ja so ein bisschen eher gelähmt hat am Anfang? Oder ist das etwas, wo du sagst, ja gut, jetzt 3-0 war am Ende dann doch so souverän, wie es das Ergebnis aussagt?
Na, ich hatte schon das Gefühl, dass der VfL gut eingestellt in das Spiel gegangen ist und sie auch so ein bisschen durch die vorangegangenen 2 Siege, die ganz anders erkämpft waren und ganz anders erfightet werden mussten, dann doch vielleicht so ein bisschen das Gefühl hatten, dass sie eigentlich in diesem Spiel, wenn sie ihre Leistung abrufen können, zu der sie ja ganz klar in der Lage sind und auch dann Gott sei Dank waren am Samstag, dass sie dann den Gegner bereits abgestiegen, SV Darmstadt, dass sie die dann wirklich eigentlich dominieren und besiegen müssen. Und so ist es ja letztendlich dann Gott sei Dank auch gekommen.
Du hast gesagt, das Fighten in Anführungsstrichen war gar nicht so nötig, so ungefähr, wie es gegen Bochum und gegen Freiburg der Fall gewesen ist. Woran hast du das festgemacht?
Ja, das lag vor allen Dingen an den Darmstädtern, die ich erstaunlicherweise als relativ passiv, vor allen Dingen ja auf dem Gebiet, auf dem sie bisher glänzen konnten nur, denn auch wenn sie spielerisch gelegentlich ja auch schnell nach vorne kommen und vor allen Dingen über Skarke und Willemsson da vorne dann auch schon gefährlich werden können, ist es aber doch so, dass sie natürlich über den Kampf ins Spiel finden. Und diesen Kampf, da hatte ich tatsächlich relativ schnell das Gefühl, ja, dass der besiegelte Abstieg in der Vorwoche, dass er ihn doch so ein bisschen den letzten den letzten Nerv gezogen hat und eben dazu geführt hat, dass sie nicht mit der letzten Konsequenz in Zweikämpfe gegangen sind, sondern eigentlich immer ein bisschen zu weit von uns weg waren und uns gute Räume gegeben haben, gerade noch in der ganzen ersten Halbzeit, bevor die Umstellung dann auf die Fünferkette dann erfolgt ist. Und insofern haben die mich ein bisschen enttäuscht, was ihre kämpferische Einstellung anging. Aber das hat mich natürlich nicht wirklich enttäuscht, sondern eher gefreut.
Hast du eben gesagt, die Mannschaft schien dir besser oder schien dir gut eingestellt, ins Spiel zu gehen gegen Darmstadt. Das war ja gegen Freiburg nicht so. Jetzt ist es natürlich immer schwer, da Kreuzvergleiche zu ziehen, in Darmstadt, Freiburg und so weiter und so fort. Aber vielleicht kannst du da nochmal, woran hast du das festgemacht, dass du von Anfang an das Gefühl hattest, ich glaube, so ging es vielen auch, das läuft heute anders und auch besser als gegen Freiburg.
Naja, ich glaube, das hat sehr viel natürlich mit dem Nervenkostüm zu tun. Ich meine, wir haben die Spiele davor maximal 6 Punkte geholt aus diesen beiden Partien und uns damit schon mal ein bisschen Luft verschafft, hatten dann eben 34 vor diesem dann jetzt dann am Ende ja entscheidenden Spieltag für uns. Und ich glaube schon, dass mit jedem Sieg, mit jedem Punkt, den du dann weiter oben stehst und besser stehst, natürlich auch ein bisschen diese Nervosität und auch das eigene Selbstvertrauen wieder zurückkommt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Dazu natürlich dann, muss man nicht sagen, Freiburg zu Hause natürlich ein ganz anderes Kaliber, als wenn man Darmstadt zu Hause in der eigenen Arena bespielt. Und ich glaube, die Sachen sind da zusammengekommen. Die Jungs wollen immer kämpfen, finde ich. Das merkt man. Also die haben wirklich gezeigt, dass sie fighten wollen, dass sie hier nicht aufgeben und nicht klein beigeben, sondern diese verkorkste Saison da irgendwie am Ende zumindest so weit gerade biegen, dass die Klasse gehalten wird und dass man dann wirklich versuchen kann, einen Neuanfang zu starten. Und insofern war das gegen Freiburg sicherlich ein anderes Auftreten, aber das ist ganz klar dieser Situation geschuldet, dann dem Punktekonto, was eben da noch 3 Punkte weniger hatte. Das heißt, die Spannung, der Druck ist dann doch größer und natürlich ist Freiburg auch ein anderer Gegner gewesen.
Was heißt hier verkorkste Saison? Europapokal! Ja. Europapokal. Kommen wir gleich nochmal drauf, ja, auf den Krams. Ja, ich sag's, also ich ist nicht so, dass ich da nicht wenige Stimmen gehört oder gelesen habe, die da in diese Richtung gucken, aber lass erstmal hier die Nummer vom Samstag noch ein bisschen weiter durchgehen. Also, ich fand tatsächlich auch insgesamt einen sehr souveränen Eindruck hat die Mannschaft gemacht. Also man hat deutlich gemerkt, dass das Selbstvertrauen zurück ist nach den ja zuletzt dann 2 Siegen in Folge und auch in der Art und Weise, wie man das Spiel gegen Freiburg nach Hause geholt hat, hat, glaube ich, auch nochmal eine ganze Menge gemacht. Und das war tatsächlich so, dass man das untermauern wollte. So hatte ich so den Eindruck. Man wollte jetzt den letzten Schritt machen, aus eigener Kraft vor allen Dingen, auch gegen Darmstadt. Und das hat sich dann auch wieder gespiegelt. Nicht nur das, was wir gesehen und auch kommentiert haben bei Wölfe Radio Arena Live, sondern wenn du allein nur mal die Zahlen anguckst, das sind ja nicht nur diese 13-0 Tore, sondern 21-6 Torschüsse. 4 Kilometer mehr gelaufen als der Gegner. Eine überragende Passquote von 86% hat der VfL abgeliefert. Ein Ballbesitz von 53%, 54% gewonnene Zweikämpfe und davon 69% Luftzweikämpfe gewonnen auch noch. Also das ist, wenn man dann noch abrundet oder aufrundet.
Ja, wieder 10-2 Ecken oder
ja,
sowas.
Ja, 9-2 Ecken waren es tatsächlich auch am Ende des Tages. Und das ist also auch also sowohl vom Ergebnis als auch vom Auftritt her als auch von den Zahlen, weil das immer so ist ja spiegelt ja nicht immer das wieder, was sozusagen die Zahlen dann auch im Aussagen, wie es am Ende ausgegangen ist. Aber das war dann doch eine runde Sache. Klammer auf. Da war aber auch viel Verwaltungsmodus in der Mitte. Also es war da, wir haben es glaube ich auch während der Übertragung gesagt, da war viel Passivität auch mitunter und so weiter und so fort. Ralf Hasenhüttl hat es hinterher erklärt mit, man wollte nicht so wie bei Gladbach da dem Gegner dann doch nochmal ins offene Messer laufen, indem er zu hoch steht und so weiter und so fort. Konntest du das nachvollziehen insbesondere oder war das, hat dich das in der Performance insgesamt doch gestört?
Ja, im Nachhinein konnte ich es natürlich nachvollziehen, weil man schon gedacht hat, okay, warum jetzt nicht weiter powern? Darmstadt ist ganz offensichtlich deutlich unterlegen und man hatte das Gefühl, natürlich nach 11 Minuten steht es 2-0 und dann meint man natürlich, okay, so geht's jetzt irgendwie weiter und jetzt schießen wir die hier aus dem Stadion. Aber am Ende ist es so, das kann man wahrscheinlich, ich habe nie in diesem so auf dem Rasen gestanden und ich kann das nur von außen mir immer mal wieder anhören, wie sowas ist, aber es schleicht sich natürlich sowas ein. Du führst 2-0, du hast ein enormen Druck vor dem Spiel. Dann kommst du gut ins Spiel rein, führst 2-0, dominierst auch den Gegner. Und dann kommt kurz vor der Halbzeit, ich glaube, es waren, wenn ich mich erinnere, so die letzten 8-9 Minuten der ersten Halbzeit, wo wir das Gefühl hatten, okay, jetzt sind wir eigentlich mit ein bisschen zu lasch, lassen wir ein bisschen nach und laden Darmstadt dann tatsächlich noch ein, den ein oder anderen, die ein oder andere Chance sich zu erarbeiten, und haben uns da vehement beschwert, weil natürlich, wenn du dann vor der Halbzeitpause das 2-1 kriegst, dann fängt das Zittern vielleicht doch wieder an. Und dann bist du bei so einem Gegner, den du eigentlich komplett im Griff hast, dann mit einmal dann doch wieder, läufst du Gefahr, dann doch wieder nur unentschieden zu spielen oder sogar zu verlieren. Also ich fand das natürlich aus der Sicht von uns, der Kommentierenden und der Fans, natürlich nicht gut, dass dann sozusagen die Form noch mal ein bisschen runtergegangen ist. Aber ich glaube, das ist auch nur zu menschlich. Also da sagt ja niemand, Leute, komm her, pass auf, jetzt lassen wir mal Darmstadt irgendwie spielen und weißt du so, und riskieren mal was. Sondern ich glaube, da ist so ein bisschen die Spannung geht verloren. Man versucht einfach das Ding, ich will nicht sagen zu verwalten, aber man versucht keine Fehler zu machen vor allen Dingen. Und dann geht ein bisschen Kreativität, es geht ein bisschen Risikofreudigkeit geht vielleicht verloren. Und dann entwickelt sich so ein Spiel in so eine Richtung und du hast mit einmal so kurz vor der Halbzeit das Gefühl, Mensch, jetzt, warum lassen sie denn jetzt nach? Das war dann aber auch relativ schnell in der zweiten Halbzeit dann wieder weg, dieser Eindruck. Und das fand ich eben auch wichtig, dass man das Gefühl hat, okay, in der Halbzeit wird nochmal wieder eine gute Ansprache geliefert. Die Jungs werden nochmal wieder wach gemacht. Es werden ein paar Wechsel initiiert, die nochmal wieder ein bisschen Frische bringen. Und das kann ich nur sagen, hat das Team dann wirklich gut gemacht. Denn ehrlich gesagt hatte ich bis auf diese kurze Phase da kurz vor Halbzeit, wo ich dachte, okay, wenn jetzt ein doofes Tor fällt, ein Standard oder so irgendwas, wo mal einer ausrutscht und wir gehen dann ins 2-1 und gehen so in die Halbzeit, dann wird es nochmal eng. Aber darüber hinaus hatte ich eigentlich zu keiner Phase des Spiels wirklich das Gefühl, dass Darmstadt diesen Sieg und dieses 2-0 nochmal einholen kann. Mhm.
Ralf Hasenhüttl, wie gesagt, war durchaus dann auch auch nach der komfortablen Führung durchaus auf Safety First aus, ein Stück weit, hat er jedenfalls ja auch so gesagt. Die Aufstellung, da haben wir ja auch viel drüber geredet, er hat ja offensichtlich seine Lehren gezogen aus dem, ja, ich will sagen, fehlgeschlagenen Experiment der ersten Halbzeit in Freiburg, also wo er dann ja tatsächlich auch zur Halbzeit dreimal gewechselt hat, System korrigiert hat und so weiter. Und jetzt mit dem System ist 4-4-2 oder 4-4-1-1, wenn man so möchte, dann in Spiel gegangen, mit einem, ja, gehen wir mal von hinten nach vorne durch, mit einem linken Verteidiger Kevin Paredes, der ja, hat man auch gesehen, über sehr, sehr viele Stellen des Spiels immer nach vorne gedacht und verteidigt hat, logischerweise. Da musste das ein oder andere Mal Moritz Jens da im Rücken immer aushelfen und rüberrücken auf die Seite. Paredes als Linksverteidiger, Modell für die Zukunft für dich, oder ist das jetzt einfach nur auch dem geschuldet, Rogerio verletzt und so, richtige Alternative hat sich da nicht angeboten, weil Mähle rechts spielen sollte?
Also ich fand, er hat es super gemacht. Ich fand, das hat gut funktioniert. Und ich habe auch gar kein Problem damit, wenn wir einen Paredes auf links haben, der dann sich nach vorne einschaltet und über links ist sehr, sehr viel gelaufen, gerade zu Beginn, also in der ersten Halbzeit, ständig über links was gewesen. Paredes war wirklich sehr aktiv, war auch immer wieder hinten. Aber natürlich hat dann eben zum Beispiel Moritz Jens da gut ausgeholfen und die haben das gut dicht gehalten. Also ich glaube, dass die Aufstellung und das hat ihm wirklich recht gegeben, wie es gelaufen ist. Paredes hat das gut gemacht, es hat super funktioniert. Mähle hat mir auf rechts gut gefallen, hat auch nach vorne viel initiiert, gerade auch gleich beim ersten Tor den langen Ball auf Baku geschlagen und war auch immer irgendwie gut in den Zweikämpfen. Ich fand, die haben sich da wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und Paredes hat sehr viel nach vorn gemacht und die Jungs, also Maxence und Moritz und auch Joachim Mähle, die haben das wirklich da super dicht gehalten, sodass wir eigentlich nur ja diese eine wirkliche Konterchance hatten, wo es noch 0-0 stand, wo es einen langen Ball von rechts gibt, da Arnold kommt nicht ganz ins Duell, der Ball dann auf Skarke und der zieht dann rechts am Tor vorbei. Also klar, mit ein bisschen Pech, und wir hatten genug Pech dieses Jahr irgendwie, steht es damit einmal 1-0 für Darmstadt, aber das ist Gott sei Dank nicht passiert. Und ich fand das mit Paredes da hinten sehr überraschend, aber ich fand, es hat so gut geklappt.
Davor dann die beiden alten Recken, möchte ich mal sagen, auch so ein bisschen alternativlos, Arnold sowieso als Kapitän gesetzt, aber aufgrund der Verletzung von Asta Franks und auch Matthias Swanberg, ist ja auch jetzt das Saison aus quasi von Matthias, das natürlich gute Besserung an dieser Stelle sei gesagt, die natürlich auch da sehr souveränen Stiefel gespielt haben, Gerhard und Arnold. Also da merkt man schon, die spielen schon ein paar Jährchen zusammen, wie so in einem.
Ja, absolut. Das ist halt das ist halt tatsächlich auch, man redet ja viel über Qualität bei so einem Kader. Und wir haben da eben wirklich in dieser zentralen Position die Möglichkeit, die beiden dahinzustellen. Und die haben super viel Erfahrung, die spielen schon lange zusammen. Und die haben das gut gemacht. Arnold fand ich unglaublich stark, gerade auch im Defensiven, hat da wirklich alles abgeräumt, hat immer wieder den Ball gefordert. Und Yannick hat sich auch nach vorne eingeschaltet, nicht zuletzt irgendwie dann beim dritten Tor auch dick mit drin gewesen, da im Doppelpass, wo ich dachte, das wäre ein Doppel-Doppelpass, aber es war tatsächlich Kevin Behrens, der den letzten Ball zu Kaminski gespielt hat. Also ich fand, diese Position haben die super gespielt, die beiden, mit ihrer ganzen Erfahrung und auch wirklich mit einer Dominanz dann eben in den Zweikämpfen da im Mittelfeld. Also fand ich auch in diesem Fall geglückt. Darmstadt war da aber auch, muss man sagen, ein dankbarer Gegner, denn die waren gerade in diesen dann oft ja bissig geführten Zweikämpfen da im Mittelfeld dann doch relativ harmlos.
Mhm. Last but not least, die zu besprechenden Personalien, Lovro Mayer, der ja quasi außen vor war, irgendwie gefühltes weg vom Fenster, sagen wir es mal so, ganz ja durchaus auch umstritten, was so die Leistungsfähigkeit angeht in den vergangenen Wochen, kaum noch Berücksichtigung gefunden und jetzt gegen Darmstadt in der Startelf und das Ganze durchaus als belebendes Element, so würde ich es jedenfalls titulieren, du auch?
Ja, also in meinen Augen der Spieler des Spiels. Also ich fand das wirklich toll. Wir haben es vor dem Spiel noch gesagt, man wünscht sich bei ihm mal, dass er das Potenzial, was er ganz offensichtlich hat, was er zum Beispiel in der Nationalmannschaft auch zeigt, dass er das mal abrufen kann. Und das war dieses Mal der Fall. Also ich habe ihn so gut noch nie gesehen. Ich fand, er war unglaublich aktiv, ist total rotiert da vorne, war links zu finden, rechts zu finden, hat ganz viel initiiert, ganz viel Pässe gesteckt in die Tiefe, versucht immer wieder neue Wege aufzumachen, hat sich gut inzwischen den Abwehrreihen da immer anspielbar gezeigt. Also ich fand, das war wirklich eine super gute Leistung von ihm. Und wenn es Hasenhüttl und dem Trainerteam gelingt, das von ihm dauerhaft irgendwie zu bringen, dann haben wir dann doch in ihm den Spieler, den man sich immer gewünscht hat, nämlich einen, der wirklich im kreativen Zentrum da wirklich die Bälle verteilen kann und ein gutes Auge für die Mitspieler hat. Und also fand ich wirklich super und ich habe mich total für ihn und natürlich auch fürs Team gefreut, dass das so funktioniert hat.
Ja, ist auch deswegen ganz interessant. Normalerweise, ich halte ja nicht so viel von Spielernoten, ja, die immer gern vergeben werden. Der Kicker hat die beiden Torschützen, Wimmer und Wind, schlechter bewertet als Lovro Mayer. Auch das sagt eine Menge aus. Normalerweise brauchst du ja irgendwie nur die Kugel dann mit dem Popo reinzumachen und schon kriegst du eine Note besser, so ungefähr. Aber das scheint da noch ein bisschen differenzierter im Urteil gewesen zu sein. Und ja, wie gesagt, Lovro Mayer tatsächlich jemand, der dann auch, hat man gemerkt, im Spiel seinen Stempel aufdrücken wollte. Also war auch sehr viel unterwegs, hatte dann mehr Schwierigkeiten, als es dann auf Fünferkette umgestellt wurde bei Darmstadt. Vorher war der ja quasi überall zu finden und immer zwischen den Abwehr- und Mittelfeld rein. Deswegen, also das zeigt sich halt auch diese massive Spielintelligenz. Und was wir noch unbedingt hinbekommen müssen, sozusagen schreiben wir jetzt mal Ralf Hasenhüttl ins Lastenheft, wenn Lovro Mayer da eine Rolle spielen soll in dem Sinne. Wenn der die Pille bekommt, ne, dann will der immer was Besonderes machen. Also der guckt immer sofort, ob er irgendwie einen tödlichen Pass, einen Chipball, einen Flachpass zwischen die Schnittstellen und so weiter und so fort. Also der ist darauf gepolt, weil der wahrscheinlich so ein Spielertyp ist, sofort diesen entscheidenden Pass nicht nur spielen zu wollen, sondern diesen entscheidenden Pass auch noch schön spielen zu wollen.
Ja, und ist jetzt natürlich bösartig, ne? Natürlich. Aber es ist ja für mich ein Zeugnis davon, dass er ganz offensichtlich in einem Aufwind ist. Denn ich hatte das Gefühl, er hat jetzt mit einmal auch Zutrauen in seine Situation. Es gab auch so Kleinigkeiten, so das, was du gerade sagst, natürlich auch mal so ein Ding, wenn du dann mal einen mit der Hacke machst und der funktioniert, ist super. Und wenn der nicht funktioniert, dann sind natürlich alle total entsetzt. Warum spielst du den so umständlich und so? Mhm. Aber diese kleinen Dinge, die sind ihm auch geglückt. Und er hat ein toller Fußballer. Und ich fand es einfach gut, das so zu sehen. Und ja, man kann jetzt sagen, okay, er will es dann immer zu schön machen. Aber ich fand, er hat super gemacht, zum Beispiel auch vor dem 2:0, wo die Chance eigentlich so ein bisschen verpufft ist, weil er ist doch zu weit abgedrängt, zieht dann nochmal nach innen am Torwart vorbei und über nicht gleich so zu spielen, sondern nochmal einen ganz kleinen Moment zu gucken und dann den perfekten Ball auf Wind zu legen und der schiebt das Ding dann einfach rein. Also da hat man schon gemerkt, der hat dieses Zeug dazu, der hat die Übersicht und wenn er die Ruhe hat, weil er sich seiner Sache sicher ist, dann glaube ich, kann er unserem Spiel noch richtig, richtig gute Momente geben.
Ja, ich habe es auch gar nicht so böse gemeint. Ich meinte viel mehr in die Richtung, dass man von Seiten des Trainers dann diese Stärke auch nutzen muss und die Laufwege entsprechend abstimmen. Ja, so nach dem Motto, weil Lovro sieht das. Das ist nicht so, ne?
Das muss ich natürlich finden. Ne? Ich meine, in dieser Rolle, so wie er jetzt gespielt hat, wie viele Spiele sind das gewesen, die er da mit den Jungs so gemacht hat? Ne? Also, und wenn man so denkt, was weiß ich, ich musste im Nachgang so ein bisschen an das denken, was so ein Misimovic gemacht hat in der Meistersaison mit Dzeko und mit Grafitsch. Die wussten, wo die anderen hinlaufen, die kannten die Wege, dann sieht das gut aus. In der Lässigkeit und im technischen war das irgendwie ähnlich. Da gab es ein paar Situationen, wo ich dachte, okay, guck mal, da ist jetzt jemand, der zentral sich so wohlfühlt. Wimmer ist da auch zu nennen. Der hat dieses kreative, dieses überraschende Moment immer. Der traut sich was zu und der nimmt eben auch mal den Schuss, so wie beim 1:0, 16 Meter. Da wird nicht lange gefackelt, dann macht er ihn halt rein. Also da sind wir, eigentlich haben wir da ganz tolle Werkzeuge an der Hand und die Jungs haben diese Fähigkeiten und müssen sich's eben dann wirklich erarbeiten, dass sie eben sich das selber auch zutrauen und in dem Moment dann auch wirklich mal den Moment am Schlawittchen packen. Und das sagt sich natürlich alles immer so leicht, wenn man da oben sitzt und dann noch ein Mikro vor der Nase hat und groß labern kann. Ich kann das alles nicht, aber wenn ich das sehe, dann habe ich gedacht, siehste, so kann das aussehen. Und wenn dieses kleine bisschen Selbstvertrauen da ist, und ich glaube, da waren die letzten beiden Spiele vor dem Darmstadt-Spiel ganz, ganz maßgeblich, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, unter dem neuen Trainerteam gibt's neue Impulse und da gibt's Sachen, die funktionieren. Und es kommt auch mal wieder, das muss man ja auch sagen, es kommt mal wieder ein bisschen auf das Glück zurück. Denn wir haben ja auch Glück gehabt, nicht zuletzt im Freiburg-Spiel, dass es nicht zur Halbzeit schon vielleicht 2 oder 3:0 gar steht. Und wir hatten in der Saison und in der Phase davor, wo wir so lange nicht gewonnen haben, eben auch wirklich eine Menge Spiele, wo einfach so ein bisschen, es immer in die andere Richtung gekippt ist, wenn es mal so eine 50-50-Situation gab. Und jetzt haben wir das Glück halt so ein bisschen auf unserer Seite und packen es aber auch am Schlawittchen und spielen einfach jedes Mal ein bisschen besser.
Ja, also es hat ja Ralf Hasenhüttl bei seiner Vorstellung damals auch gesagt. Er hat gesagt, Glück kann man sich erarbeiten. So, und genau das hat die Mannschaft letztendlich offensichtlich gemacht, auch wenn noch nicht alles gut ist. Ich gleich auch noch ein Sätzchen zu verlieren. Ja. Aber am Ende des Tages sind die entscheidenden Punkte eingefahren worden. So, das erstmal so ganz nüchtern betrachtet. Und die Spiele, die man gewinnen musste, insbesondere gegen Bochum und gegen Darmstadt, die hat man gewonnen. Das Zubrot Freiburg haben wir natürlich gerne mitgenommen und dadurch dann halt auch 2 Spieltage vor Schluss das Ganze schon klar gemacht. Sonst hätte es dann jetzt vielleicht nochmal auf die Spiele gegen Bayern und gegen Mainz ankommen können. Ich wollte aber noch auf einen hinaus, der auch keine Rolle gespielt hat vor den Spielen, in den letzten Spielen. Václav Černý. Der kommt dann als Joker rein und macht dann das 3:0. Und wie wir das kommentiert haben bei Wölfe Radio Arena Live, da hören wir auch ihn mal kurz rein.
VfL Wolfsburg im Spiel nach vorne. Janik Gerhardt und Kaminski kombinieren sich durch. Kaminski jetzt schon im Strafraum mit dem Ball an Langpfosten. Černý! Ja. Und er macht da ihn rein! Jetzt macht er ihn rein! Traum. Und das Spiel ist Ding! Das Spiel ist durch! 3:0!
Ist das schön gemacht. Kaminski bringt da den Ball von rechts über den 16 Meter Raum auf die linke Seite und Černý, der nimmt das Ding Volley. Eine super schöne Kombination hier in der dann jetzt 92. Minute.
Ja, Václav Černý als Joker reingekommen in der 82. dann die Butze gemacht dann auch, ne? Und vorher noch eine Riesenchance liegen lassen und so weiter.
Eine Riesenchance,
Tatsächlich dann die Frage an dich, war ja auch, sehr durchwachsene Saison, mit mehr Tiefen als Höhen. Ich erinnere da sehr gute Spiele, vor allen Dingen gegen Leipzig hat er gemacht, wenn ich mich da richtig entsinne. Und so danach irgendwie völlig abgetaucht, völlig in diesem Strudel des Abwärtstrends dann untergegangen und so weiter und so fort. Weil du jetzt gesagt hast, eigentlich haben wir da gute, was hast du gesagt, Instrumente an der Hand. Da kommt der Musiker, Werkzeuge, genau. Kommt der Musiker wieder durch bei dir, so in dem Sinne. Aber würdest du das auch da, was Watzlaff angeht, da unterschreiben in dem Sinne? Oder ist das doch, wo du sagst, insgesamt schwierig zu bewerten?
Ja, das ist natürlich ein bisschen schwierig zu bewerten, aber er hat ja gezeigt, es gab ja diese Spiele, wo er, ich glaube, 2 Spiele hintereinander direkt die Tore gemacht hat und wirklich da auch gezeigt hat, was er kann am Ball. Also wo er wirklich dann von außen nach innen reinzieht im Stile eines Arjen Robben, was man immer so vor Augen hat, wenn sowas passiert. Und dann das Ding gemacht hat und wirklich, wo man dachte, okay, da ist mal einer, der hat einen guten Abschluss, der ist irgendwie schnell, der hat einen guten Zweikampfverhalten und macht dann auch mal die Tore. Da konnte er dann nicht mehr anknüpfen. Hat dann wirklich auch ein paar Spiele gespielt, wo er wirklich schwach war, also wo er dann auch vorzeitig ausgewechselt wurde, wo man wirklich dachte, okay, das hat nicht gepasst. Das Gleiche galt aber auch für Lovro Majer. Den habe ich auch ein paar Mal gesehen, wo ich dachte, Mist, da geht nichts zusammen, da musst du den runterholen. Und vielleicht, ja, ich bin zu Beginn der Saison wirklich optimistisch gewesen und habe gedacht, wir haben da alles gut zusammen. Wir haben vor allen Dingen auch einen guten Trainerstab zusammen. Wir haben dahinter passt alles und auch da drüber in der Hierarchie ist alles super. Und jetzt sind wir ordentlich geschüttelt worden und haben aber mit Ralf Hasenhüttl da jemanden, ich habe das tatsächlich, bevor klar war, dass der das ist, habe ich das diskutiert mit meinem Sohn, der ziemlich beschlagen ist in solchen Fußballdingen. Und wir hatten tatsächlich von denen, die auf dem Markt sind und die wahrscheinlich sind, dass sie kommen könnten, war Ralf Hasenhüttl unsere Wahl. Und ich habe auch gedacht, okay, das wäre halt jemand. Ich habe es auch noch zu Tim, unserem Kommentatorkollegen Tim Schulze, dem habe ich es noch gesagt und der sagte, nee, das ist der kommt nicht, das glaube ich nicht. Und sage ich, ja, das wäre aber eigentlich eine gute Wahl. Und ja, jetzt habe ich zumindest mal 3 Spiele lang das Gefühl, ich habe da recht gehabt und richtig gelegen. Das ist natürlich das blinde Huhn, was auch mal ein Korn findet. Aber man muss halt gucken, wie es ist. Bei Czerny ist es halt wirklich ein Auf und Ab. Und so ist es ja auch bei der Mannschaft in vielen Mannschaftsteilen immer mal wieder gewesen. Riedle Baku zum Beispiel, den haben wir nicht erwähnt, fand ich auch ein gutes Spiel gemacht, hat ein paar gute Sachen initiiert, ist immer wieder tief gegangen, hat eigentlich vor allen Dingen in der ersten Halbzeit noch viel öfter die Möglichkeit gehabt, tief geschickt zu werden. Denn da stand Darmstadt immer ganz komisch und da gab es ganz oft auf seiner rechten Angriffsseite, so wie vorm 1:0, wirklich Platz. Ist oft nicht gesehen worden, er hat es immer wieder angeboten, aber war da auch akribisch dabei. Finde ich zum Beispiel da in der offensiven Rolle da vorne wirklich gut. Hätte ich auch nicht so erwartet am Beginn der Saison, dass der da sich irgendwie setzen kann. Habe ihn immer mehr als defensiven Spieler gesehen. Und insofern, was Czerny angeht, wünschte ich mir, dass auch er genau diesen Step macht. Und vielleicht gelingt es Hasenhüttl tatsächlich, die Jungs auf all ihren Positionen und in jedem Einzelnen eben dieses kleine Stück besser zu machen. Weil dann, die Jungs können ja kicken. Und es ist so viel, ich glaube, es ist...
Ja, nominell ist das alles gut. Also vom Papier.
Ja, ich meine, du hast eine Saison gespielt, wo du super einsteigst. Also wo du massiv... Ich erinnere mich noch, wie ich das hinter der Rückennummer mit Max Arnold gemacht habe und der davon schwärmte, wie intensiv das Training war und wie geil die Jungs alle Bock haben und wie es gerade läuft. Und es war eine totale Euphorie in der Mannschaft auch und eben auch bei uns allen. Und dann hast du irgendwann im Laufe dieser Saison mit einmal diese Serie, wo du nicht mehr gewinnst und wo rote Karten kommen, wo Eigentore fallen, also wo wirklich, wo du angeschossen wirst, der Ball geht eigentlich vorbei, wo du bist angeschossen, der Ball geht rein und wirklich so Sachen, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Und das raubt natürlich, ich meine, das kann ich mir nur vorstellen oder versuchen vorzustellen, das raubt dir natürlich als Profifußballer, der eigentlich weiß, dass er das besser kann, aber du kriegst es eben nicht auf den Rasen und dann eben sozusagen im Kollektiv auch nicht. Das macht dich natürlich total unsicher. Das ist so, als wenn ich auf die Bühne gehe und jedes Mal mich an derselben Stelle verspiele und es nicht in den Griff kriege oder an anderen Stellen verspiele und immer wieder das Gefühl habe, ich kann das doch eigentlich, aber warum gelingt mir das nicht? Und das macht einen wahnsinnig. Und ich glaube, dann verspielst du dich auch an einer Stelle, wo du dich niemals verspielen würdest. Und genauso, glaube ich, ist es in so einer Situation unglaublich schwer, denn die Jungs stehen da natürlich voll im Fokus, wir als Fans, aber auch die ganze Presselandschaft. Das wird ausgerollt und ich glaube, da musst du dich lange erstmal auch wieder von erholen, dass du so aus diesem Tal wieder rauskommst, dich da rausarbeitest. Und da habe ich das Gefühl, das haben die dann wirklich, die Jungs, in den letzten Spielen wirklich gemacht. Und auch nach diesem Leipzig-Spiel, wo du wirklich einen auf den Deckel kriegst und gar keine Chance hast, dann kommst du hoch und kämpfst dich halt da rein. Und die Leistungen sind dann jetzt immer besser geworden. Gut, der Gegner war auch schwach, aber wir wollen es auch nicht überbewerten. Ich will auch jetzt nicht so tun, als wären wir jetzt da am Ende mit der Entwicklung. Aber zumindest unter diesen Umständen haben die Jungs das super gemacht und ich bin echt glücklich und auch bin auch wirklich happy und stolz auf die Truppe, weil das war keine leichte Zeit und jetzt haben sie sich zumindest erstmal damit belohnt, dass diese Abstiegssorgen jetzt endgültig vorbei sind.
Ja, also rein faktisch hast du natürlich recht. Auf der anderen Seite, ich bin noch so ein bisschen davon entfernt, jetzt hier die Lobeshymne anzustimmen, insbesondere.
Nee, habe ich ja gerade gesagt.
Insbesondere auf den neuen Trainer, was das angeht, weil es klar, du kommst dahin, übernimmst eine Truppe, die liegt insbesondere mental am Boden. Ja, mangelnde Siegesserie hast du angesprochen. Ja, das Gegenteil ist ja der Fall in dem Sinne.
Ja, die lagen nicht nur mental am Boden, die lagen auch sportlich am Boden.
Die waren, ja, also, das war so. Ne? Und dann ist es dann aber auch tatsächlich so, klar, die Ergebnisse, die haben jetzt gestimmt im Gegensatz zu vorher. Die Leistung insgesamt, wir nehmen jetzt mal Darmstadt nämlich mal raus, die haben größtenteils nicht gestimmt. Und das ist etwas, wo ich auch sage, woran kann das denn liegen? Also besonders aufgestoßen mir die erste Halbzeit in Freiburg, aber auch dann das Ding gegen Gladbach, wo man da ja auch das Gefühl hatte, da geht nichts mehr in der zweiten Halbzeit. Mhm. Auch Bochum war ja mehr oder weniger ein glücklicher Erfolg, den du da. Du hast dann das eine Ding da mal gemacht, kann auch genauso gut 0-0 ausgehen, weil dir wenig eingefallen ist insgesamt. So. Ja. Das heißt, insgesamt, klar kann man jetzt sagen, die nötigen Punkte wurden eingefahren, aber ich habe noch nicht die richtige Idee, wie insbesondere Hasenhüttel-Fußball in Wolfsburg funktionieren soll. Das habe ich noch nicht gesehen. Also ich höre das immer so, dass da auch viel dran gearbeitet worden ist und man konnte, wie gesagt, auch ein paar Sachen schon beobachten, aber das ist nicht so nach dem Motto, da kam einer, hat gesehen, hat jetzt, von 6 Spielen 4 gewonnen. Ja, aber auch die 4 Siege, die waren alles andere als, wie gesagt, Darmstadt jetzt rausgenommen, die waren alles andere als überragend herausgespielt, sozusagen. Und das meine ich halt so ein bisschen, vielleicht muss man da ein bisschen vorsichtig sein in der Bewertung und dann auch erst gucken, wenn die Saison vorbei ist. Ich habe das, glaube ich, letzte Woche gesagt, ich möchte gerne in den letzten Spielen nochmal sehen. Darmstadt war jetzt ein guter Auftakt. Gegen Bayern und gegen Mainz würde ich es auch gerne sehen, was sozusagen uns denn erwartet in der Zukunft, insbesondere auch vom Training Fußball Hasenhüttl.
Ja, das glaube ich, wirst du, das ist, glaube ich, ein bisschen, ich will nicht sagen unfair, aber ich glaube, der Ansatz ist nicht der richtige. Ich glaube nicht, dass ein Trainer Ralf Hasenhüttl hier nach Wolfsburg kommt in dieser Phase der Saison mit diesem Punktestand und mit diesem drohenden Abstieg vor Augen und versucht jetzt seine Spielphilosophie hier so wie einen Neuanfang einzubringen. Ich glaube, jetzt ist was anderes gefragt. Es ging wirklich um Abstiegskampf. Wir haben es gesehen an der Nordkurve, richtig gut, ganz früh beim Spiel gegen Bochum, das fette Abstiegskampf-Banner, wo du eigentlich siehst, okay, genau, Jungs, darum geht's jetzt nur. Es geht jetzt überhaupt nicht um systemisches Zeigen, es geht nicht um tollen Fußball, sondern es geht darum, jetzt die Punkte irgendwie einzufahren. Ich glaube, die Arbeit eines Trainerteams um Ralf Hasenhüttl, was das die taktische Ausrichtung angeht, was überhaupt welchen Fußball wollen wir in Wolfsburg spielen, das kann eigentlich frühestens jetzt gedanklich überhaupt erst beginnen. Weil jetzt ist das Thema Abstieg verhindert. Vielleicht spielt man auch einfach erstmal die Saison zu Ende und sagt dann, okay, jetzt haben wir die Möglichkeiten, jetzt fangen wir wieder bei Null an und jetzt können wir uns intensiv Gedanken machen, auch mit der Mannschaft, wie wir da spielen wollen und wie wir dann irgendwie eine Mannschaft auf den Platz kriegen und auch eine Taktik präsentieren, mit der wir Spiele gewinnen können. Ich glaube, jetzt ging es eigentlich mehr um diese mentale Geschichte und darum, diesem Team den Glauben an sich selbst einzuhauchen und dafür zu sorgen, dass die nötigen Punkte holen. Das ist gelungen. Ich sehe ja auch, dass zum Beispiel da auch viel gewechselt wurde, dass jetzt eben die Jungs, die spät reingekommen sind gegen Freiburg, dann eben von Anfang an gespielt haben, Mehle, der davor nicht in einem Team war, dann war Kilian Fischer jetzt nicht mehr drin, Mehle spielt dann hast du Paredes von Anfang an dabei, also das heißt, er hat ja auch wirklich versucht, vielleicht wahrscheinlich einfach nur Spiel für Spiel auf den Gegner so ein bisschen zu gucken und daraufhin dann sein Team zu bauen und ich glaube, ehrlich gesagt, das kann erst ab einer neuen Saison mit Vorbereitung so sein, dass ein Trainer wirklich sagt, okay, das ist jetzt den Fußball, den will ich so spielen. Dafür haben wir das und das Team, wir haben die und die Leute mit den Qualitäten. Und so stelle ich mir das vor, wie wir dann das umsetzen können, bestmöglich hier Punkte nach Hause zu holen. Ja, also ich glaube, das ist in dieser Phase der Saison mit diesem Punktestand einfach so gar nicht so richtig möglich. Da geht es um andere Dinge.
Ja, Argumentation kann ich nachvollziehen in dem Sinne, reicht mir aber nicht. sag ich ganz ehrlich. Okay. Also kann man tatsächlich so argumentieren.
Aber was nützt dir das, wenn du siehst, wie er spielen will und er zieht seine taktischen Vorgaben durch, aber er holt die Punkte nicht? Das dann stimmt. sind wir alle total unzufrieden.
Ja, natürlich. Ne? Also das bist du so oder so, egal wie es, wenn du die Punkte, Punkte nicht holst. Ne?
Ja? Ja, genau. Ja,
wenn die Punkte nicht holst, bist du grundsätzlich unzufrieden. Ist ja klar. Also, genau. Deswegen, ich sage, ich kann die Argumentation nachvollziehen im Sinne von, da musst du jetzt erstmal irgendwie die Punkte her, Klasse als sicher gemacht, fertig aus. Deswegen sage ich ja, jetzt hat man die Möglichkeit, nochmal auch in die Richtung zu schauen. Denn, und das darf man immer nicht vergessen, wir haben eine sehr, sehr volatile Situation momentan beim VfL Wolfsburg. Wir haben einen vakanten Geschäftsführer Sportposten. Das heißt, je nachdem, wer da kommt, hat entsprechend auch nochmal Vorstellungen, was das angeht. Wir haben eine EM im Sommer, ja, wo quasi eine Vorbereitung, wissen wir ja dann auch, hinterher quasi mit denjenigen, die spielen, und da haben wir ja ein paar Nationalspieler, mutmaßlich beim VfL Wolfsburg, die werden eine Vorbereitung haben mit ganz, ganz wenig Urlaub und so weiter und so fort, wie es immer so ist in solchen Turnierjahren. So, mhm. Dazu kommt, dass der Trainer, der ja momentan halb Sportdirektor, halb Trainer, halb Geschäftsführer ist, aufgrund seiner, oder Drittel jeweils, glaube ich, dann aufgrund seiner Tätigkeit oder des momentanen Profils, ist schon einen Umbruch angekündigt hat, nämlich dass er den Kader verkleinern will und so weiter und so fort. Da kommen Neuzugänge dazu und so weiter und so fort. Und dann nicht zu wissen, was wollen wir eigentlich für einen Fußball spielen?
Ja, ja, ich glaube, Hasenhüttl weiß das.
Okay, ich sehe es noch nicht. Das ist halt der Punkt. Ich sage ja nicht, dass er es nicht weiß, ich sage nur, ich sehe es nicht. So, und da ist dann die Frage, oder es ist ja auch nicht kommuniziert worden. Also ich habe noch nicht gehört, in dem Sinne, ich kann das aus seinen vorherigen Stationen ableiten, aber ich habe noch nicht gehört, wie er mit dem VfL Wolfsburg Fußball spielen will, perspektivisch und in Zukunft. Das fehlt mir noch. Vielleicht kommt das jetzt noch in dem Sinne, aber gerade auch, weil da sehe ich jetzt schon Umbruch, eine ganz beschissene, kurze Saisonvorbereitungsphase und dann eine Hypothek von dieser Saison, wo du gerade im Tod von der Schippe gesprungen bist, plus eine Vakanz auf dem Geschäftsführerposten, kann dazu führen, ja, und da will ich jetzt nicht den Pessimisten raushängen lassen in dem Zusammenhang, aber kann dazu führen, dass wir nicht so starten in die Hinrunde, wie es eigentlich nötig wäre, um auch, und da leite ich jetzt elegant über, zu einem Aufbruch, insbesondere was das Umfeld angeht, zu führen. Ja, oder den zu erreichen. Und dann sind wir natürlich bei so einem Aspekt, dass du zu viele Baustellen auf einmal hast, die dann wieder zu einer Situation führen könnten, wie wir sie unter Kovac letztendlich auch gehabt haben. Also das sind alles so, wenn es eine Sache wäre, ja, dann hätte ich wenig Bauchschmerzen. Ich habe aber einen ganzen Strauß gerade ja aufgezählt, wie du es gehört hast. Und den Aspekt mit den Fans wollte ich eigentlich auch nochmal ansprechen. Haben wir ja am Samstag auch gesehen. Da ist ja viel Unruhe da. Du hast ja die Plakate auch gesehen. Ich kann die an dieser Stelle auch nochmal zitieren, die ja da auch in der Nordkurve hochgehalten worden sind. Das war ja relativ kreativer Protest auch letztendlich. Man hatte ja eine Stellenanzeige sozusagen geschaltet, wenn man so möchte, man sucht neue Geschäftsführung und so weiter. Das eine gewesen. Und auch nochmal hinterher, dass man Dieter Hecking nicht zurückhaben möchte und stattdessen noch einen gegenwärtigen Geschäftsführer noch oben drauf packen würde. Das hat ja die aktive Fanszene da entrollt an Bannern letztendlich. Das heißt, wir haben da eine Situation, die ist noch lange nicht befriedet in dem Zusammenhang. Wie würdest du das, diese ganze Mischung da letztendlich dann auch einschätzen, wenn du das so nochmal so Revue passieren lässt?
Naja, also die Situation ist natürlich so, durch den Abgang von Marcel Schäfer, der mir als Fan jetzt nicht ganz klar ist, wie das da gelaufen ist. Das war halt so plötzlich in der Phase der Saison, wo wir wirklich ja einfach die auf diese Art von Unruhe natürlich überhaupt ganz groß verzichten können. Ich bin aber weit davon entfernt, mich da irgendwie rauszulehnen, warum das so gewesen ist und wer da was falsch gemacht hat. Das kann ich gar nicht beurteilen. Und natürlich sind wir auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer Sport, keine Frage. Und das wird und soll jemand sein, der eine sportliche Expertise damit einbringt, der dann im Zusammenspiel mit dem Trainerteam dann eben möglichst dafür sorgt, dass gute Einkäufe getätigt werden. Wenn ein Kader verschlankt werden soll, weil der Trainer das so möchte, dann, dass das in Absprache stattfindet. Da gebe ich dir auch vollkommen recht, das ist Zeitfenster, natürlich aufgrund der EM, aufgrund dann der kürzeren Vorbereitung und so, dann auch nicht über die Maßen groß ist und so. Nur was diese Personalgeschichten angeht, da kann ich mich gar nicht wirklich so richtig zu äußern, weil ich da zu wenig von weiß. Ich weiß nicht, wie sind diese Sachen zu vergeben, mit welchem Gewicht wird da wer eingeladen, da teilzuhaben, wie teilt sich das alles auf? Da habe ich schlichtweg zu wenig Ahnung von. Ich kann dazu jetzt nichts weiter sagen. Ich bedauere das sehr, dass da Unruhe von Seiten der Fans kommt. Ich sehe, dass es da Unzufriedenheiten gibt, aber ich wünsche mir, dass natürlich der neue Geschäftsführer, der dann da kommt, dass der die sportliche Expertise hat, davon gehe ich aus, denn das ist immer gelungen, dass man da einen guten findet. Aber wichtig ist natürlich das Zusammenspiel, genau wie du sagst, vor allen Dingen natürlich mit dem Trainerstab, dann runter zur Mannschaft. Und ich bin mir relativ sicher, dass da dem VfL eine gute Personalie einfallen wird, der dann einen Neuanfang starten kann. Und wer das genau ist, wer dann da jetzt noch im Aufsichtsrat was zu sagen hat und so, das entzieht sich einfach meiner Kenntnis. Da kann ich gar nicht wirklich was zu sagen und bin einfach nur guter Dinge, dass da für den Platz des Geschäftsführersport da zeitnah jemand gefunden wird, der diese Lücke dann wirklich auch wieder schließen kann.
Ja, am Ende wollte ich auch vor allen Dingen darauf hinaus, dass da, egal was jetzt sozusagen da entschieden wird in dem Sinne, man sehr genau von Seiten der aktiven Fanszene hinschauen wird, weil das zeigen ja auch die Plakate, dass man sich da weiter beschäftigt. Und das muss man an dieser Stelle auch mal sagen, der Support, der war ja überragend am Samstag. Also trotz der gesamten schwierigen Situation im Umfeld und auch der Protestaktionen, die da im Stadion stattgefunden haben, es war ein Eskalationchen, wollte ich jetzt mal sagen, weil man da weiter auf dieser Welle geritten ist, dass man mit der sportlichen Führung da oder vielmehr mit der Vereinsführung nicht einverstanden ist insgesamt. Das war das eine, aber man hat nicht aufgrund der, ich sag mal, Restriktionen in Sachen Einlasskontrollen und so weiter und so fort oder auch verschärfte Pyrokontrollen und so, dass das nicht dazu geführt hat, da weiter Öl ins Feuer zu gießen, indem man dann doch nochmal Pyro gezündet hat oder Rauchbomben oder sonstiges, um da weiter zu eskalieren. So, es war halt quasi man hat die Mannschaft unterstützt, man hat den Support geliefert, alles cool, das hat wunderbar funktioniert, man hat ja auch die Stimmung dann insbesondere Schlusspfiff dann auch sehr genossen. Also mir ging es das letztendlich auch so.
Absolut.
Aber man hat nicht noch mehr Öl auf, also so, man hat es nicht assig eskaliert, hätte ich was gesagt. So nach dem
Nein,
Motto,
das ist ja auch, ja. Da hast du total recht, da habe ich genauso empfunden und ich fand es auch richtig geil, also ich fand es richtig toll, dass genau die ganzen, alle Fans, also vor allen Dingen natürlich die Nordkurve, aber auch alle anderen, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, alle stehen jetzt zusammen hinter diesem Verein, hinter diesem Team, supporten die. Ich fand auch, haben wir ja auch in der Live-Reportage gesagt, dass eine ganz, ganz kleine, aber sehr, sehr schöne Geste, dass die Mannschaft direkt vor dem Anpfiff nochmal in Richtung Nordkurve gegangen ist, nochmal Applaus gespendet hat, nochmal sozusagen den Augenkontakt gesucht hat mit den heimischen Fans. Und das fand ich super, das fand ich auch total vorbildlich. Und fand's auch da hat man sich die Hand ausgestreckt nach, ne? Also ich meine, da haben wirklich, die Fanszene hat sich da von ihrer besten Seite gezeigt, ganz klar. Fand ich total tierisch. Und insofern, das gibt mir auch Hoffnung, dass da auch nicht eine Eskalation gesucht wird, sondern dass natürlich alle sich auch der Situation bewusst sind und dass versucht wird, da jetzt gemeinsam irgendwie den Weg zu gehen und den Verein dann hoffentlich in der nächsten Saison dann in ganz andere Fahrwasser weiter oben irgendwie zu begleiten.
Ja, das wäre wünschenswert. Das Ding ist halt nur, da sind sehr viel Scherben zerschmissen worden. Und wenn man eins weiß von den Jungs und Mädels da, die da auch in der aktiven Fanszene unterwegs sind, die haben einen langen Atem. Also ich sag nur das Thema Wappendiskussion. Ja, das ist nicht irgendwann mal abmoderiert worden, beziehungsweise hat sich irgendwann mal im Sande verlaufen, sondern es ist immer noch da, diese Diskussion. Und insbesondere, und das ist so ein bisschen, habe ich ja neulich auch schon mal gesagt, mein Appell, insbesondere an diejenigen, die was zu sagen haben beim VfL Wolfsburg, sich entsprechend mit auseinanderzusetzen, weil sonst haben wir immer diesen, das ist immer der Thorn in the Side, das ist immer der Stein im Schuh, das ist immer etwas, was sozusagen da unterschwellig mitläuft, obwohl man auch sagen muss, und das darf man auch nicht unterschätzen, wir reden da ja von einem Teil der Fanszene, also es ist ja kein homogenes Bild insgesamt und ich habe auch Diskussionen und Gespräche geführt, insbesondere so im Bereich von Normalo-Fans, die auch in der Nordkurve sitzen oder auch auf den Geraden, die es überhaupt nicht nachvollziehen können, was da gerade abläuft. Insbesondere die ganze Pyro-Geschichte und so weiter. Also da ist insgesamt eine Spaltung spürbar oder die ist schon länger da. Ja, die hat sich jetzt nur insbesondere an der Personalie und an dem Fall Marcel Schäfer noch so ein Stückchen weit mehr entzündet und weiter verschärft. Und es ist ganz, ganz wichtig, diesen Bereich zu befrieden von allen Seiten. Ich weiß, dass es da Gesprächsangebote auch gibt, gibt, die bitte ich dann auch entsprechend wahrzunehmen am Ende. Aber ich glaube, und da wird viel drauf ankommen, dass sich die Leute, die da, soll ich mal sagen, dieses Thema sonst immer weiter treiben würden, auch ein bisschen gehört und verstanden fühlen. Und deswegen ist also insbesondere mein Appell da in diese Richtung, natürlich sich diesen Gesprächen auch zu stellen, auf der einen Seite, aber die andere Seite, dass diese Gespräche auch angenommen werden in dem Sinne, um eine Verbesserung der Situation herbeizuführen, weil so wie es momentan ist, Klammer auf, Support gegen Darmstadt mal ausgenommen, Klammer zu, darf es eigentlich nicht bleiben. Ja, ja. Und da müssen wir halt dranbleiben an dieser Stelle.
Ja? Da gebe ich dir recht, aber es ist ja auch so, dass beide Seiten sich, glaube ich, auch wissen, dass die andere Seite jeweils auch wichtig ist. Denn ganz klar, ich bin mir ganz sicher, dass die Internen beim VfL Wolfsburg sich natürlich darüber im Klaren sind, dass der Fanblock und die Nordkurve, dass das wichtig sind, dass die auch gehört werden, dass man die mit ins Boot nehmen möchte, einfach natürlich, weil die machen die Stimmung, die sorgen dafür, dass ein Heimspiel ist und die fahren auch mit zu Auswärtsspielen und sei es auch runter nach Freiburg und weit weg, da kommen auch die Leute mit und machen da Stimmung und unterstützen die Mannschaft und das Team. Also da bin ich mir relativ sicher und du sagst, dass man hofft, dass das befriedigt. Ich bin mir relativ sicher, das gelingt. Natürlich tut Erfolg immer seinen größten Teil dazu. Wenn die Mannschaft erfolgreich spielt, dann geht es allen besser und wir hatten jetzt echt eine stürmische Phase mit dem Marcel Schäfer-Abgang, mit der langen Serie ohne Sieg, mit dem drohenden Abstieg. Und jetzt sind wir dank der sportlichen Leistung der Jungs und des Kampfgeistes da, stehen wir wieder gut da. Die Fans gegen Darmstadt bei dem Spiel haben eine super Leistung gezeigt, haben das Team total unterstützt. Und ich glaube schon, da hat man schon gemerkt, dass das eben, ja, dass diese Situation jetzt nicht unkittbar ist, dass da nicht richtige Fronten herrschen, sondern dass man eben das Gefühl braucht, auch gehört und gesehen zu werden. Deswegen fand ich die Geste auch vom Team gut. Auch danach natürlich, die stehen da lange vor der Nordkurve und feiern den Sieg und den Klassenerhalt dann gemeinsam. Und solche Sachen sind auch wichtig. Und ich glaube, da sind auch alle auf Seiten des VfL und ich hoffe auch alle auf Seiten der Fanszene bereit dazu, diese Schritte aufeinander zuzugehen. Denn irgendwie ist ja auch klar, nur gemeinsam kann es eine richtig geile Zeit werden in der nächsten Saison.
Das, hoffe ich, ist allen Leuten klar. Könnte schon ein gutes Schlusswort sein, ist es aber noch nicht. Weil wir natürlich den Aspekt der Zukunft beim VfL haben jetzt schon einiges dann auch zum neuen starken Mann, der es ja dann werden wird, oder nachdem man ja jetzt auf der Suche ist, sollte es nicht Sebastian Schinzi-Lords werden, in Anführungsstrichen, sondern auch eine dritte Person sozusagen ins Spiel kommen, die neben Trainer und jetzt dann Geschäftsführer Sport dann agiert, oder vielmehr momentan ist ja Schinzi-Lords sozusagen kommissarisch, oder weiß gar nicht, was er offiziell ist, Sportdirektor oder so, aber auch so eine Doppelfunktion logischerweise. Mein Wunsch in dem Zusammenhang, bei allem, was du auch gerade gesagt hast, ist, dass sich insbesondere die Verantwortlichen, die da jetzt auf der Suche sind, im Aufsichtsrat, Osterloh und Witter natürlich auch namentlich vor allen Dingen angesprochen, dass die sich im Klaren sind, in welcher Situation der VfL sich gerade befindet, auch abseits des Platzes, und es nicht nur darauf hinausläuft, eine vermeintlich sportlich beste Lösung. Stichwort, da kommt jemand, ein Geschäftsführer, der hat offensichtlich, ja, wird es ein alter Fahrensmann werden oder soll ein alter Fahrensmann werden, der aufgrund seiner Vita in der Lage ist, einen Fußballclub zu leiten. So. Ich hoffe, dass die Entscheidung auch einfließt, genau dieses ganze Bewusstsein für die Gemengelage Wolfsburg, dass die genauso wichtig ist, als jemand, der keinen Fußballclub führen kann, einen Kader zusammenstellen und so weiter und so fort, dass das in die Entscheidung mit einfließt, weil sonst haben wir auf Dauer da keinen Mehrwert aus meiner Sicht, und ich glaube auch, das würde die ganze Situation dann nochmal erschweren, weil, Stichwort, auch derjenige, der kommt, der muss sich mit dem Trainer verstehen, der muss sich, wenn Sebastian Schinzi-Lotz auch bleibt, dann in der alten Funktion des Sportdirektors, der muss sich mit dem verstehen, so, und ansonsten hast du da gleich wieder Unruhe in dem ganzen Konglomerat, und das sollten wir tunlichst vermeiden. Deswegen das Jobprofil, wenn ich mal hier so eine Stellenanzeige aufstellen würde, ja, so eine hohe Sensibilität, ja, und eine hohe Empathie für die in Wolfsburg herrschenden Verhältnisse, weil hatten wir in der Vergangenheit öfter mal, wo das weniger oder eine untergeordnete Rolle gespielt hat, und jetzt stehen wir da, wo wir stehen.
Ja, gehe ich mit. Also bin ich ganz deiner Meinung, das stimmt. Das wäre genau wünschenswert. Das muss oder sollte auch sehr, sehr so sein. Und ich bin ja auch sicher, dass das auch eine Rolle spielt, dass das natürlich nur jemand sein kann, der die Strukturen hier versteht, der damit umzugehen weiß und der dann eben irgendwie die Fäden in die Hand kriegt und gemeinsam mit dem Trainerteam und allen Verantwortlichen da dann eben die Zukunft gestaltet. Also ja. Bin ich ganz deiner Meinung.
Sehr schön. Und das ist ein gutes Schlusswort. Du bist ganz meiner Meinung. Das finde ich sehr, sehr gut.
Das gefällt dir
das
immer.
Das gefällt mir super, was
nein,
du sagst.
Nein, aber das ist ja vollkommen klar. Ich meine, da gibt es ja, was soll man denn da dagegen
sagen? Naja, so klar ist das nicht, Volker. Das war in der Vergangenheit auch nicht immer das erste Jobprofil, sondern da hat man auf andere Sachen Wert gelegt.
Ja, das weiß man nicht. Das hat sich dann vielleicht rausgestellt, dass das auf der Ebene nicht so funktioniert hat. Aber ich glaube schon, dass man immer den Wunsch hat, dass auch diese Blickwinkel gewahrt ist und dass man auch das nicht außer Acht lässt. Manchmal entwickeln sich vielleicht Sachen anders, als man es auch dann denkt. Das passiert wahrscheinlich da dann auch. Und ich bin da ganz bei dir. Das wäre total wünschenswert, dass wir da jemanden haben, der tatsächlich diese Komponenten alle in sich vereint und dem Verein dann ein guter Geschäftsführer ist auf der Ebene.
Ja, und deswegen hoffe ich auch, dass wir jetzt uns sozusagen aus dieser Saison insgesamt nochmal versöhnlich verabschieden, dass wir gegen die Bayern eine vernünftige Leistung abliefern.
Ja,
gut,
das ist ein Auswärtssieg ja sicher.
Und am Ende, am letzten Spieltag Mainz, für die es ja wahrscheinlich noch um alles gehen wird, dass wir da auch, also ich will damit nur sagen, lass uns bitte jetzt nicht abschenken, sondern ich will noch ein bisschen was sehen. Ein bisschen was ist noch, ja, was das angeht. Und auch wenn wir es jetzt geschafft haben, doppelt geschafft haben, ja, weil ja die Spiele am Sonntag in doppelt im Sinne gut ausgegangen sind für uns. Es gab einen Sieger zwischen Union und Bochum und Mainz hat nicht gewonnen, also hätte beides in jedem Fall gereicht, uns rechtzeitig die Klasse da zu sichern. Und insofern ist das alles gut gegangen und da können wir wirklich auch nochmal dreimal auf Holz klopfen hier, dass das gut ausgegangen ist bei den ganzen Querelen, die wir haben und so weiter und so fort. Aber natürlich ist es so, dass dass eine Menge Narben wahrscheinlich auch noch mal bleiben werden. Also auch wenn du jetzt hier dreimal hintereinander gewonnen hast, mein Gefühlskostüm ist noch nicht wiederhergestellt, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ja, das kann es ja aber auch nicht sein, weißt du? Das ist so ungefähr so, wenn man es bildlich schauen würde, dann ist es so, du hast einen Dammbruch und du musst einen Dammbruch reparieren. Dann rufst du nicht einen Architekten an und dann lässt du nicht erstmal die Lasten errechnen, sondern dann besorgst du Sandsäcke und schmeißt die erstmal hin und hoffst, dass der Damm dann noch hält. So, und das ist uns jetzt gelungen, das ist dem Trainerteam und der Mannschaft gelungen. Und jetzt, wo die Flut, um im Bild zu bleiben, auf der anderen Seite des Damms dann irgendwie weg ist, jetzt kannst du anfangen, das Ding richtig aufzubauen, damit dir beim nächsten Mal eben irgendwie gar nicht erst Gefahr läuft, dass da was passiert. Und genau in der Phase sind wir jetzt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die letzten beiden Spiele aussehen werden. Ich glaube schon, dass die Jungs sich Mühe geben werden, in München und dann auch zu Hause gegen Mainz noch einen schönen Abschluss zu machen. Aber natürlich ist ein bisschen der Druck jetzt raus. Das weiß nicht, ob man das von sich selber in irgendeiner Situation auch mal kennt, aber wenn man weiß, okay, ich würde jetzt noch gern und ich will auch, aber ich muss nicht mehr, dann fehlen vielleicht genau die 5%, so wie es jetzt am Wochenende Darmstadt offensichtlich ging, die genau diese paar Prozente eben nicht mehr reingegeben haben im sicheren Wissen, dass es eigentlich eh egal ist. Und ich würde mich nicht wundern und ich würde es auch menschlich finden, wenn es jetzt keine großartigen Leistungen mehr unserer Jungs wäre. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihnen das gelingt. Aber ich finde, eigentlich hat jetzt schon die Arbeit begonnen, auf die neue Saison zu gucken. Für den einen oder anderen geht es noch auch zur EM, aber im Großen und Ganzen sind die Jungs jetzt erstmal mit der Saison soweit fertig, auch wenn du vorhin nochmal mit einem Lächeln im Gesicht auf Europa hingewiesen hast. Diese Diskussion möchte ich hier nicht anfangen.
Gut, dann lassen wir es heute.
Ja, auch wenn die Punkte dazu einladen, aber ganz ehrlich, das wäre jetzt vermessen und das würde sich auch ganz komisch anfühlen, muss ich sagen. Ich bin mehr davon Freund davon, jetzt sauber zu Ende zu spielen, vielleicht noch einen Sieg einzufahren, irgendwie gegen eins der beiden Teams und dann sauber 40 Punkte zu haben und zu sagen, okay, alles klar, jetzt gucken wir in die nächste Saison.
Jetzt hast du es fast doch nochmal aufgemacht. Jetzt hast du mich getriggert. Weil ich das genauso sehe wie du. Also es wäre viel Demut angebracht in diesem Moment. Ja. Und nicht ein Gelaber, weil das ist nämlich das, was ich auch schon wieder festgestellt habe, insbesondere in den Sozialmedien in dem Zusammenhang. Hätten wir mal dem Kovac 4 Spiele eher rausgeschmissen, dann wären wir jetzt ganz sicher in Europa. Europa.
Ja,
boah, da krieg ich zu viel bei so einer ganzen Geschichte. Das ist eine Milchmädchenrechnung, dass es kracht, ja, in dem Sinne. Und deswegen, das wollte ich nur noch mal sagen, dass es mich getriggert hat. Und wir belassen es auch dabei in dem Zusammenhang. Genau. Jetzt über Europa zu faseln, vor allen Dingen mit einem Auswärtsspiel gegen Bayern München vor der Brust, das ist, würde ich auch gerne, also wo man den Optimismus herzieht und so weiter, auch wenn es natürlich genauso rechnerisch möglich war wie der Abstieg nach dem Spiel gegen Freiburg noch. Genauso ist das jetzt auch so. Und am Ende, wir können uns alle freuen, sollte es soweit kommen und sollten wir gegen Mainz ein Endspiel bekommen um Europa, fine with me. Ich werde es gerne kommentieren, was das angeht und werde mich dann hinterher auch freuen. Aber im Moment sage ich erstmal nur, Leute, schön den Ball flach halten und tief durchatmen. Ja, dass
also Demut ist tatsächlich ein gutes Wort in diesem Zusammenhang. Ich finde auch, dass man jetzt einfach sagt, okay, gut, dass es uns erspart geblieben ist, am letzten Spieltag noch irgendwie gewinnen zu müssen, um irgendwie da rauszukommen. Gut, dass die Jungs das jetzt vorzeitig geklärt haben und wir alle so ein bisschen entspannt auf diese letzten beiden Tage gucken. Und wir können jetzt gucken, was da unten passiert, ob es dann Mainz oder Union oder ob es vielleicht doch noch irgendwie Bochum oder Gladbach in die Relegation schickt. Das werden wir uns alles ganz in Ruhe angucken können. Und da bin ich total happy mit und total froh mit. Und diese ganzen anderen Geschichten mit dem Blick da nach oben, da muss ich einfach sagen, also fände ich jetzt auch irgendwie komisch und vermessen. Der Gedanke ist vermessen. Ja, ja. Und wenn es uns irgendwie in den Schoß fällt bei alle anderen, dann weil sie einfach nicht mehr gewinnen wollen, ja gut, dann lächeln wir uns an und nehmen noch ein Bierchen.
Nehmen wir noch einen mit. Nehmen wir noch
einen mit. Zu und sagen, okay, dann ist es jetzt eben auch noch so. Aber ehrlich gesagt, so richtig die Saison würde ich ganz gerne einfach abhaken und sagen, okay, pass auf, jetzt ist die Tafel, putzen wir die Tafel ab und jetzt fangen wir einfach wieder ganz neu an. Und dann freue ich mich jetzt schon auf den ersten Spieltag der nächsten Saison.
Und in dem Bild zu bleiben, was Volker Richin gerade kreiert hat, nämlich den Dambo oder Deichbruch, ja, nach dem Motto, dann werde ich da oben stehen auf dem Deich wie der Deichgraf und werde das alles beobachten, was da gerade passiert.
Du bist so der Deichgraf, ganz genau. Und meckerst, falls irgendwo doch wieder ein kleiner Riss kommt, dann bist du der Erste, der meckert und sagt, da muss mal einer ein Sandsäckchen
machen. Ja, genau. Sonst sagt es ja keiner.
Ja. Ich hole dann den Sandsack, kein Problem. Sehr ich staub los.
Wunderbar. Okay. Gut, dann danke ich dir recht herzlich, dass du zu Gast gewesen bist. Sehr ausführlich das Ganze nochmal rekapituliert hier heute im Wölferadio-Podcast. Volker Richin, vielen Dank.
Sehr gerne, vielen Dank und alles Gute und liebe Grüße an alle. Tschüss.
Kombinationsspiel.
Beim Kombinationsspiel führt uns unser Weg dieses Mal wieder gen Süden. Wir sind zu Gast am kommenden Sonntag um 17.30 Uhr beim FC Bayern München. Bei vielen, da geht jetzt schon, wenn man den Namen schon nennt, auf gut Deutsch der Arsch auf Grundeis, weil für viele sind die Bayern einfach ein Angstgegner. Aber ob es wirklich Gründe gibt, Angst zu haben bei der derzeitigen Situation, sowohl bei uns als auch beim Gegner, das müssen wir noch klären. Und zwar klären wir dies mit Alexander Grundler von Rollwagerl e.V. Schön, dass du dabei bist.
Servus, hallo.
So, bevor wir ans Eingemachte gehen und schauen, wie es denn im Moment so bei euch in München ausschaut, müssen wir natürlich erstmal über euch selber sprechen, über Rollwagerl e.V. bzw. Rollwagerl 93 e.V. heißt es ja eigentlich richtig. Der Name, der sticht schon so ein bisschen hervor. Was hat es damit genau auf sich? Ihr seid ja nicht einfach nur so ein Fanclub wie jeder andere.
Genau, wir sind ein Fanclub für Menschen mit Behinderung. Rollwagerl 93 e.V. heißen wir eben, weil der Verein mal durch Menschen im Rollstuhl initiiert wurde. Wir haben auch ganz viele Mitglieder im Rollstuhl oder die auf den Rollstuhl angewiesen sind. Aber wir haben auch Menschen, die hörbehindert sind, die blind sind, die sehbehindert sind oder auch Menschen, die gar keine Einschränkung haben. Nach unserem Kenntnisstand sind wir auch der größte Behinderten-Fanclub Europas, zumindest so in dieser Fußballvereinsszene.
Wow, da haben wir ja richtig Prominenz hier zu Gast im Kombinationsspiel. Und euch gibt es seit dem Jahr 1993, das verrät ja auch schon der Name. Und wenn man sich mit dem Thema Barrierefreiheit und Fußball auseinandersetzt, dann stößt man unweigerlich auf eine Auswertung und eine Äußerung von dem Bundesbehindertenbeauftragten, der nämlich bemängelt hat, dass die Zugänglichkeit von Stadien im Moment ja so ein bisschen dürftig ist, auch hinsichtlich der bald stattfindenden Europameisterschaft. Wie seid ihr denn in München eigentlich aufgestellt?
Also wenn man in die Bundesliga guckt, dann sind wir da super aufgestellt. Wir haben, nagelt mich bitte nicht genau fest, ja nicht, dass ich nachher geteert und gefedert werde. Im Moment 320 Plätze für Menschen mit Rollstuhl. Ja, wir haben einen eigenen Block für Menschen mit Gehbehinderung und wir haben noch einen eigenen Block für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung, so dass wir das schon mal abdecken. Und auch Menschen mit Hörbehinderung haben bei uns durchaus die Möglichkeit, durch technische Hilfsmittel zum Beispiel über spezielle Brillen, die Durchsagen, die der Stadionsprecher macht, auf die Brille eingeblendet zu bekommen, um da teilhaben zu können. Und was wir jetzt noch relativ neu haben, ich glaube seit letzter Saison, ist zum Beispiel ein Lieferservice für Menschen mit Behinderung für Essen und Getränke an den Platz. Weil wir es als wahnsinnig störend empfunden haben, dass wir unsere Begleitpersonen immer so als Getränkelieferant missbrauchen müssen, weil mit dem Rollstuhl gerade oder als, ja, ist es relativ schwierig, da durch die Menge zu kommen. Und so kann man jetzt bei uns in der Allianz Arena App Essen und Getränke bestellen, bezahlt ganz normal wie alle anderen Fans, auch per Kredit, EC-Karte, was auch immer, und bekommt dann seine Bestellung an den Platz geliefert.
Also muss man wirklich sagen, ihr seid da in München schon so ein bisschen, ja, Vorreiter. Jetzt ist natürlich der FC Bayern auch ein Verein mit einer sehr guten finanziellen Ausgangslage, der es sich auch leisten kann, da auch wirklich zu investieren. Und gerade weil ihr ja auch mit einer der größten Mannschaften seid, wollte ich das Thema einfach mal aufgegriffen haben. Wenn ich schon jemanden dran habe, hier von einem der größten Fanclubs für Menschen mit Behinderung, und weil das Thema ja gerade wieder aktuell geworden ist, fand ich mal ganz spannend. Natürlich darf man jetzt die Volkswagen Arena in Wolfsburg nicht mit der Allianz Arena in München vergleichen, aber es ist doch echt mal interessant, ein wenig über den Tellerrand zu schauen, um zu schauen, was machen andere und was gibt es eigentlich vielleicht sogar noch, was wir tun könnten, was gibt es da noch so für Möglichkeiten? Vielen Dank, ja?
Was wir auch immer damit sagen wollen, wir wissen natürlich, dass es dann logischerweise, berechtigterweise, ich meine, ja, finanzielle Mittel und so weiter, aber wir sind uns auch im, ja, Gesamtverein FC Bayern, denke ich, darüber im Klaren und es wird beim Arbeitskreis Fandialog, in dem ich auch sitze, als Mensch für das Thema Inklusion immer bewusst, dass der FC Bayern eine gewisse Verantwortung und eine gewisse Vorbildfunktion hat. Das gelingt uns nicht immer, aber wir versuchen uns da wirklich zu bemühen und zu positionieren und zu sagen, guck mal Leute, natürlich ist es aufwendig, natürlich kostet es vielleicht Geld, aber gewisse Systeme, die im Hintergrund laufen, haben andere Bundesligisten auch und wir können euch vielleicht sagen, wie man das dann, ja, kostengünstig auch an andere Standorte transferieren kann, sodass wir alle von einem barrierefreien Fußballerlebnis irgendwann profitieren.
Das ist ja wünschenswert, zumal wenn man jetzt liest, dass es einige Stadien gibt, die jetzt zur Euro 2024 ihre Plätze für Menschen mit Behinderung ausbauen, aber sie nach der EM wieder abbauen. Und das finde ich ist mehr als bedenklich.
Da haben wir zum Beispiel einen lustigen, traurigen Effekt. Wir müssen laut UEFA-Anordnung sogar Plätze zurückbauen auf 280 die Rollstuhlplätze und dann wieder auf 320 hochgehen nach der EM. Aber bitte nicht fragen, warum. Wir wissen es auch nicht. Diese Frage muss man der UEFA stellen. Keine Ahnung.
Ja, ne, da könnte man jetzt sagen, ja, willkommen in Europa oder willkommen in Deutschland. Es geht ja auch nichts über Zahlen und Regelungen und so weiter. Und da merkt man mal so ein bisschen noch, wo der Amtsschimmel wohnt, auch im Sport. Wo wir auch gleich beim Thema werden, wir wollen ja eigentlich über Sport reden, auch wenn es wahrscheinlich gerade tausend andere Themen gibt, über die ihr viel lieber sprechen würdet, denn sportlich war diese Saison, wenn du mal zurückblickst, ja nicht ganz so erfolgreich, wie man es sich ursprünglich ja so gedacht hat.
Ich meine, die Ziele des FC Bayern sind ja bekanntermaßen immer hoch gesteckt. Die haben wir dieses Jahr definitiv verpasst. Gut, in der Champions League müssen wir jetzt nochmal gucken. Auf der anderen Seite muss man auch ganz sportlich fair wirklich anerkennen, Leverkusen hat es dieses Jahr einfach mehr als verdient. Die haben ihre Leistung abgerufen, die haben sie auf den Platz gebracht. Und da muss man einfach sagen, da sind wir als Verein und auch die Mannschaft ja einfach hinter den Erwartungen aus unterschiedlichen Gründen deutlich zurückgeblieben. Und dann kommt es zu dem Ergebnis, ja, das man im Moment hat.
Was sagst du aus deiner Sicht sind oder waren die Gründe, dass die Saison 2023-24 nicht so erfolgreich war wie die vorhergehenden?
Also von außen da drauf zu gucken, auch als Fan, ist natürlich immer schwierig. Aber was ich schon wahrnehme, ist, dass es natürlich ja in dieser Saison so eine gewisse Unruhe gab. Die Mannschaft nicht ins Laufen kam. Erstmal liefen vielleicht einige Spiele wirklich schlecht, weil das im Sport ja sein kann. Dann hat es mit dem Trainer nicht so funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Dann kommen irgendwelche Verletzungen, wo du dir denkst, boah, das hatten wir aber jetzt in der Ausprägung schon ganz lange nicht mehr. Dann wird die Mannschaft unsicher, ja, in sich selber als Gebilde. Und dann läuft es einfach nicht. Und dann holst du es auch irgendwann nicht mehr raus, weil natürlich es so ist, ja, den Vergleich von Tuchel fand ich eigentlich ganz gut. Du wohnst an einer vielbefahrenen Straße und es gibt ständig Nebengeräusche und ab einer gewissen Lautstärke, in Anführungsstrichen, schaffst du es einfach auch nicht mehr, die auszublenden, und dann konzentrierst du dich nicht mehr und dann kannst du deine Leistung auf dem Platz einfach nicht abrufen. So würde ich das jetzt mal kurz umschreiben wollen.
Ja, manch Kritiker, der sagt ja auch, ja, es ist ja auch mal schön, wenn es mal einen anderen Meister gibt, sonst wird Fußball irgendwann langweilig, wenn die Bayern immer das Triple einfahren, jede Saison aufs Neue. Das siehst du als Fan wahrscheinlich anders, oder? Dir wäre doch auch dieses Jahr eine gewonnene Meisterschaft viel lieber gewesen.
Emotional wäre mir das sicher lieber gewesen, ganz bestimmt. Aber eins muss ich natürlich auch sagen, ich war früher zwar nur im Amateurbereich, aber auch in einem Mannschaftssport aktiv. Und was ich immer gelernt habe und was ich hier auch sehe, nur eine Niederlage in der Regel entwickelt eine Mannschaft wieder weiter, macht eine Neuausrichtung oder eine Andersausrichtung möglich. Und diese Option sehe ich jetzt auch, ja.
Wir haben ja die gleiche Situation wie 2012 zuletzt. Das ist schon echt lange her, das muss man sich mal überlegen, wo ja Dortmund euch quasi den Meisterschaftsrang hat strittig machen können mit Erfolg. Und du sagst, ein Ende ist auch manchmal ein Neubeginn. Das heißt, jedes verlorene Spiel oder jede verlorene Meisterschaft gibt auch wieder neue Chancen, sich einmal wieder von Grund auf neu zu sortieren.
Erstens das und zweitens natürlich auch den Ansporn wieder, den Heißhunger, es jetzt wieder zu schaffen. Ne? Wenn man als Bayern-Fan mal im FC Bayern-Museum steht und guckt sich diese Titelhistorie an, wo alle Titel und die Jahreszahlen da stehen, dann ist es schon beeindruckend, wenn bei Bundesliga eine Riesenfläche immer mit FC Bayern bespickt ist und du schon gucken musst, wo sind da die Lücken. Das ist eindrucksvoll. Auf der anderen Seite, wenn man sich in die Menschen reinversetzt, die für diesen Club arbeiten, also die Fußballer, auch das Umfeld, die Trainer und so weiter, irgendwann musst du dich ja wieder motivieren. Und wenn du immer nur von Sieg zu Sieg hüpfst, habe ich die Meinung, dass es vielleicht schwieriger ist, als wenn du mal eine Niederlage einstecken musst und dann wieder gucken und sagen, okay, wo stehen wir denn jetzt? Was ist denn letzte Saison schiefgelaufen? Was müssen wir jetzt besser machen? Wo sind unsere Schwächen? Und Leute, alle schimpfen jetzt, ja, die Bayern, die können sowieso nicht mehr und endlich gewinnen mal die anderen. Jetzt müssen wir wieder einen draufpacken und ja, starten wieder neu durch. Das kann auch wirklich neue Energie geben, so sehe ich das.
Es ist im Moment gerade arg schwierig, einen neuen Trainer zu finden bei euch. Viele haben den Bayern eine Absage erteilt. Warum denkst du als Fan, ist es denn so schwierig, den neuen Trainer zu finden? Oder um es mal etwas ketzerisch zu formulieren, ist der FC Bayern München für einen zukünftigen Trainer nicht mehr attraktiv genug?
Also ich glaube, die Attraktivität des Clubs ist nach wie vor vorhanden. Allerdings sage ich schon, was ein Problem ist, dass die Ja, wie soll ich das formulieren? Die Zündschnur, bis dann wieder gleich irgendwelche Konsequenzen kommen, wenn es nicht läuft, in der Vergangenheit schon relativ kurz war, meines Erachtens nach zu kurz. Und dieses Geschäft, was mich an dem Geschäft Fußball, an dem Sport, an dem, wie sich das in der Bundesliga präsentiert, generell stört, auch beim FC Bayern, so selbstkritisch bin ich, dass es dann immer heißt, der Trainer, der Trainer, der Trainer. Ja, der Trainer ist einer. Ja, den Trainer kann ich am einfachsten tauschen. Ja, es ist eine Person. Aber der Trainer alleine gewinnt und verliert keine Spiele, sondern da stehen immer noch Menschen auf dem Platz, die mit dem Ball da was machen. Und ich bin der Meinung, auch die muss man mehr in die Verantwortung nehmen beim FC Bayern. Aber auch generell, also mich persönlich stört immer diese Fokussierung auf einzelne Personen. Das stört mich auch da. Jetzt kann man von Tuchel denken, was man möchte. Da gibt es die einen, die sagen, das ist ein guter Trainer, der kommt nur mit den Spielern nicht klar. Dann gibt es die anderen, die sagen, nee, die Spieler, die müssen anders geführt werden. Das kann der Tuchel nicht. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte.
Da gebe ich dir voll und ganz recht. Und ich glaube, gerade bei so einem Club wie den FC Bayern München, der sehr erfolgreich auch auf internationalen Fußballbühnen unterwegs ist, da wissen das und sehen das ja auch sämtliche Trainer, wie schnell manchmal auch die Trainerköpfe rollen. Und da überlegt man sich natürlich zweimal, gehe ich da hin, riskiere ich das oder bleibe ich lieber da, wo ich bin?
Genau, was vielleicht dem FC Bayern jetzt helfen könnte, jetzt aus Fansicht und von außen drauf geguckt, keine Ahnung, ob das tragfähig ist, wäre jetzt aus meiner Sicht ein Trainer oder vielleicht, wenn man ganz mutig ist, auch eine Trainerin. Manche würden jetzt sagen, oh, der spinnt ja wohl vollkommen, ja, weiß ich nicht. Aber eine Person, ich formuliere es mal so, die nichts zu verlieren hat, die sagt mir egal, ich gehe jetzt dahin, ich ziehe mein Ding durch und entweder es klappt oder es geht schief. Das glaube ich. Würde vielleicht jetzt helfen, weil ganz viele natürlich, wie du richtig sagst, überlegen, boah, das ist das volle Minenfeld im Moment und kann ich das überhaupt? Und wenn ja, ich kann das schon, aber möchte ich das, wenn ich dann scheitere, wie geht es dann mit mir weiter? Ist dann mein Ruf beschädigt oder nicht? Ja, ich glaube schon, dass da viele abwägen und zögern.
Du, um das mal kurz aufzugreifen, ja, wenn im Frauenfußball es Trainer gibt, ich finde, dann darf es auch und muss es auch unbedingt sowohl im Männerfußball als auch generell mehr Trainerinnen geben. Also, ich bin da ganz offen und ich finde ganz ehrlich, wir haben 2024, da kann man da ruhig auch mal ein bisschen moderner werden im Fußball, beziehungsweise muss moderner werden. Aber das nur noch mal dazu. Wir haben jetzt am Sonntag das vorletzte Spiel der Saison. Euer Ex-Trainer ist nun auch unser Ex-Trainer seit geraumer Zeit. Nico Kovac ist nicht mehr beim VfL Wolfsburg. Jetzt ist es Ralf Hasenhüttl. Und bislang, das hatte ich ja eingangs erwähnt, waren die Bayern bei uns immer so ein bisschen als Angstgegner geführt. Auch wenn wir es in der Vergangenheit öfters mal geschafft haben, gegen euch zu gewinnen. Aber im Moment ist ja irgendwie alles auf beiden Seiten so eine gewisse Wundertüte. Ja, wir sind gespannt, wie Ralf Hasenhüttl die Mannschaft weiterführen wird. Aber auch bei euren Spielen in der vergangenen Saison, bei denen man eigentlich dachte, hey, egal wie scheiße es für den FC Bayern lief, das Spiel müssen sie doch eigentlich schaffen. Ich denke da an Spiele gegen Bochum und vor allem gegen Heidenheim, die absolute Überraschung für mich persönlich. Und für mich ist das Spiel am Sonntag so eine gewisse Wundertüte. Oder wie siehst du das?
Ja, ich denke auch, dass entscheidend sein wird jetzt aus Bayern-Sicht, dass wir konzentriert bleiben, ja, dass wir nicht mit so einer lässigen Einstellung da dran gehen. Ja, so ungefähr, wir vergleichen jetzt mal die Tabellenposition und dann wird es schon klappen, so rein vom Kopf her. Das wird nicht funktionieren. Zumal man ja nicht vergessen darf, wenn wir die 3 Punkte nicht abholen, die da liegen, ja, dann rutschen wir auf Platz 3. Jetzt mag jemand sagen, ja, Platz 3 ist doch super, ja, stimmt, aber natürlich, wenn man die Ansprüche des Vereins sieht, also Platz 3 wäre dann ja schon das nächste, ja, Erdbeben will ich nicht sagen, aber der nächste kleine Aufruhr und das gilt es einfach zu vermeiden. Und wenn wir verlieren würden, ja, nehmen wir das mal an, dann würden wir da erstmal auf Platz 3 rutschen, das wäre nicht gut. Und das wird uns, ich glaube, die Marschrichtung bestimmen. Also konzentriert daran gehen, den Gegner wirklich maximal ernst nehmen und einfach versuchen, diese 3 Punkte zu bekommen. Auf der anderen Seite, aus meiner Sicht, habt ihr den riesen Vorteil, egal was eure Mannschaft macht, gefühlt hat sie nichts zu verlieren. Sie hat eine gute Position, weil jeder wird dann natürlich sagen, ja, gegen die Bayern, da kann man mal verlieren, so. Also, so sehe ich's.
Ja, und auch die letzten Spiele, da sind wir ja nicht immer sang- und klanglos untergegangen. Da haben wir euch ja auch ganz gut Paroli bieten
Genau.
können. Aber du hast voll und ganz recht. Wir haben mit dem letzten Sieg und auch dadurch, dass Bochum gewonnen hat am letzten Sonntag, haben wir den Klassenerhalt eigentlich, ja, ich sag mal, zu 95% sicher. Da muss es jetzt wirklich mit dem Teufel zugehen am nächsten und übernächsten Spieltag. Aber eigentlich ist da, ja, wir können nur noch gewinnen und holen, was zu holen gibt. Aber im Grunde haben wir auf der anderen Seite auch nichts zu verlieren. Aber vielleicht ist das so auf der einen Seite sowohl das Trügerische, ja, aber auf der anderen Seite vielleicht auch etwas, auf das man aufbauen kann. Wo sind denn im Moment, wenn du das in eigene Worte fassen müsstest, im Moment so die Defizite? Warum schaffen es Mannschaften wie Bochum oder auch Heidenheim, ja, euch zu besiegen?
Ich vermute oder sehe und habe das Gefühl, dass wir teilweise oder phasenweise, nicht immer das ganze Spiel, aber phasenweise nicht konzentriert sind manchmal, Leichtsinnsfehler machen, das ist Punkt 1. Und wir dann auch nicht wirklich bis zum allerletzten gehen, was man natürlich emotional den Spielern auch irgendwie nicht, ja, krumm nehmen kann, weil das ausgegebene Ziel, der Titel ist weg, so, und gebe ich dann wirklich so das allerletzte. Das ist aber dann schon entscheidend, weil natürlich die Mannschaften, die nach München kommen, gefühlt immer, ja, immer das allerletzte geben, um in München zu bestehen und zu sagen, jawohl, wir haben die Bayern bezwungen. Und da wird es natürlich dann schwierig. Und in den vergangenen Jahren haben wir das immer gewusst, hatten das immer präsent und die Mannschaft hat dann immer geliefert, aber das ist in dieser Saison anders. Und ich glaube nicht anders aufgrund von fehlender Qualität oder sonstigen, sondern wirklich aufgrund von mentalen Dingen, so nehme ich das wahr.
Wir holen die Kristallkugel raus, auch wenn das echt schwer ist im Moment. Was tippst du, wie das Spiel am Sonntag ausgehen könnte?
Ich habe mit dieser Frage gerechnet und habe mich vor ihr auch ein bisschen gefürchtet, ganz ehrlich. Aber ich hätte jetzt gesagt, es wird ein 2 zu 1.
Also, wir gehen nicht fairerweise mit einer Null raus, aus eurer Sicht.
Das glaube ich im Moment einfach nicht. Ich wünsche es mir zwar, ja, aber ich glaube es nicht.
Da spricht sowohl ein wahrer Fan als auch jemand, der nicht nur die Bayern-Brille aufhat, sondern auch so sich so ein bisschen Realismus bewahrt hat. Das finde ich toll. Bei mir im Kombinationsspiel heute zu Gast zum allerersten Mal und ich hoffe nicht zum letzten Mal war Alexander Gründler von, das ist auch irgendwie ein Zungenbrecher, von Rollwagerl 93 e.V. Schön, dass du dabei warst.
Gerne.
Und damit sind wir durch mit dem Wölferadio für diese Woche. Vielen Dank mal wieder fürs Einschalten. Schreibt mir gerne, wie ihr die Sendung gefunden habt. Schreibt mir gerne, wenn ihr selber mal zu Gast sein möchtet, hier zu Gast sein möchtet, im Wölferadio. Bei ja, lenny@lennynero.de bekommt ihr garantiert eine Antwort. Ansonsten natürlich auch möglich über die verschiedenen Kanäle: Facebook, Instagram, X, ehemals Twitter. Auch da gibt es einen Wölferadio-Kanal. Ja, und dann bringen wir jetzt anständig die Saison zu Ende. Vielleicht geht ja noch was, aber na, habt es vorhin gehört, wie Volker und ich darüber diskutiert haben und darüber denken. Insofern belassen wir es vielleicht erstmal dabei. Volker hört ihr übrigens demnächst wieder hier in unserer Rubrik Hinter der Rückennummer. Und ja, das soll es für heute gewesen sein. Atmet nochmal tief durch, dass wir es tatsächlich geschafft haben und die Saison so tatsächlich mal schadlos, tatsächlich schadlos, nicht mal schadlos, tatsächlich schadlos wieder mal überstanden haben. Das war's soweit. Macht's gut, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Dein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Steve.